Die Lesung für den heutigen Gottesdienst lesen wir in der Offenbarung an Johannes im ersten Kapitel. Ich bin Johannes, euer Bruder, und teile mit euch Bedrängnis und Verfolgung. Wie ihr warte auch ich geduldig und standhaft darauf, dass Jesus Christus kommt. Dann werde ich mit euch an seiner neuen Welt teilhaben. Weil ich Gottes Botschaft verkündet und Jesus öffentlich bezeugt habe, wurde ich auf die Insel Patmos verbannt. An einem Sonntag ergriff mich Gottes Geist. Ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, durchdringend wie eine Posaune. Schreib alles auf, was du siehst, und sende das Buch an die 7 Gemeinden. Nach Ephesus, Smyrna und Pergamon, nach Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Da sah ich 7 goldene Leuchter. Mitten zwischen ihnen stand einer, der wie ein Mensch aussah. Er hatte ein langes Gewand an, und um die Brust trug er einen goldenen Gürtel. Seine Haare waren so hell wie reine Wolle, ja, leuchtend weiß wie Schnee. Seine Augen glühten wie die Flammen eines Feuers, die Füße glänzten wie flüssiges Gold im Schmelzofen, und seine Stimme dröhnte wie ein tosender Wasserfall. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Sein Gesicht leuchtete strahlend hell wie die Sonne. Als ich das sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte, und ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig, und ich habe Macht über den Tod und das Totenreich. Schreib alles auf, was du gesehen hast, was jetzt geschieht und was in Zukunft geschehen wird. Die 7 Sterne in meiner Hand und die 7 goldenen Leuchter, die du gesehen hast, haben folgende Bedeutung. Die 7 Sterne sind die Engel der 7 Gemeinden. Und die 7 Leuchter sind diese Gemeinden selbst.
Majestätisch, Begegnung mit dem Heiligen oder dem Heiligen begegnen. Ich hätte gern mal von euch gewusst, denkt mal einen Moment drüber nach, über dieses Wort heilig. Heilig. Und nachdem ihr dann so ein bisschen nachgedacht habt, könnt ihr gerne einfach mal reinrufen, was verbindet ihr mit diesem Begriff? Der Thorsten Knapp wird es dann hier aufschreiben. Heilig. Was verbinden wir damit? Unnahbar. Da war noch jemand. Ergriffen. Heil. Rein. Ohne Sinn. Wir machen mal eine kurze Pause. Heil, genau, und ohne Sünde. Gibt's was mit E? Ehrfurcht. Ehrfürchtet. Licht. Herausgenommen. Ich. Gott ist heilig, ja. Das habe ich nicht verstanden. Einheit. Die Braut. Okay. Ein Bild für Gemeinde. Ja. Gut. Lassen wir das mal. Bis dahin. Dankeschön. Viele Begriffe, die wir hier haben, oder einige Begriffe, wir versuchen uns dann diesem Thema ja anzunähern, Heilig, Heiligkeit, beschreiben schon Auswirkungen von Heiligkeit, zum Teil auch Auswirkungen in uns, ja, auch Barmherzigkeit oder Erbarmen, Liebe, Reinheit, all das sind im Prinzip schon zum Teil Auswirkungen von Heiligkeit. Aber Heiligkeit an sich ist der Wesenskern Gottes. Und deshalb ist das für uns total schwierig, da dran zu kommen, weil das nicht unser Wesenskern ist. Ist der Wesenskern Gottes. Wir aus uns heraus können Heiligkeit nicht hervorbringen. Wir können uns anstrengen und Liebe hervorbringen oder erbarmen oder wir können uns nach Reinheit streben oder was auch immer. Aber Heiligkeit an sich kann immer nur von außen auf uns zukommen, kann immer nur Gott uns schenken. Eigentlich ist Heiligkeit ein irrationaler Begriff. Wir kriegen ihn mit unserem Verstand nicht wirklich gefasst. Wir haben keine wirklichen Verknüpfungen. Wesenskern Gottes. Der erste Gedanke, Sehnsucht. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die letzte Gottesdienstreihe. Da haben wir viel über die Ebenbildlichkeit Mensch und Gott nachgedacht, Gott und Mensch. Und wir haben gesagt, ein Punkt war, dass Gott Schönheit liebt. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir haben diesen Vers uns angeguckt, erste Buch Mose, wo der Schöpfungsbericht beschrieben wird. Und Gott sprach, auf der Erde soll es grünen und blühen, alle Arten von Pflanzen und Bäumen sollen wachsen und Samen und Früchte tragen, und so geschah es. Und die Erde brachte Pflanzen und Bäume in ihrer ganzen Vielfalt hervor, und Gott sah es und freute sich daran. Also Schönheit, er hat ein Gespür, er hat einen Sinn für Schönheit. Ja, er macht ganz viele verschiedene Arten von Pflanzen, von Farben, dann hinterher auch eben die Tiere und schließlich den Menschen. Und in Vers 31 heißt es dann, dann sah er an alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut, sehr gut, vollkommene Schönheit. Und wir sind geschaffen zum Ebenbild Gottes. Auch wir tragen diese Sehnsucht, dieses Gespür für Sehnsucht, für Schönheit in uns. Geht es dabei jetzt nur um äußerliche Schönheit, Sonnenuntergänge oder wunderbar gestaltete Räume, Kirchen? Wenn wir reinzoomen, das ist ja hebräische Erzählweise, dass man erstmal so den allgemeinen Rahmen absteckt, Schöpfungsbericht, ja, und dann zoomt man rein auf das Wesentliche, deswegen dann Kapitel 2, da nimmt sich dann ja der Schreiber des ersten Buch Mose nochmal ganz speziell Erschaffung des Menschen vor. Wir zoomen dort hinein, der Mensch wird erschaffen. Und was macht Gott dann? Vers 8. Dann legte Gott der Herr einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden. Viele verschiedene Bäume ließ er im Garten wachsen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen köstliche Früchte. Ich weiß nicht genau jetzt, wir sind ja hier auf dem Land, was wir so im Kopf haben, wenn wir Garten hören. Also das waren keine Brokkoli-Reihen, ja, oder Tomaten, Gewächshäuser, was auch immer. Garten, wenn ein Jude aus der Zeit das hörte, das war das, was wir verstehen unter Park. Im Englischen hat man das noch. Ja, Garden. Wenn du im Englischen irgendwo siehst, ein Hinweisschild Richtung Garden, in dem man öffentlich besuchen kann, dann ist das immer eine parkähnliche Landschaft. Und das ist hier gemeint. Gott hat einen Park angelegt. Jetzt müssten wir in unserem inneren Auge mal einen Park, der dir richtig gefällt, entstehen lassen. Mit wunderschönen Bäumen. Und dann steht hier, eben in der Mitte des Gartens standen zwei Bäume, der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Und ein Fluss entsprang in Eden und bewässerte den Garten. Also eine Parklandschaft mit Wiesen, mit tollen Bäumen, vielleicht für den einen oder anderen mit einem Fußballfeld oder mit einem Fluss zum Kanufahren oder was auch immer. Also ein richtig herrlicher Park. Und dann Vers 15 und 17. Und Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten und gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen, schärfte ihm ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, dann musst du sterben. Und dann wird erzählt, wie Gott die Frau erschuf, das überspringen wir jetzt kurz, und die Frau ist jetzt schon da, ja, und jetzt lesen wir, wie die beiden sich da so fühlen in dem Garten, Vers 24 und 25. Als der Mann dann die Frau sieht, dann heißt es, darum verlässt ein Mann seine Eltern, verbindet sich so eng mit seiner Frau, ein Bundesschluss, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Und der Mann und die Frau waren nackt und sie schämten sich aber nicht. Da gab es keine Angst. Da gab es keine Scham. Denn es gab nichts, wofür man sich schämen musste. Es gab nichts, wovor man sich fürchten musste. Man könnte völlig nackt vor dem anderen sein, ohne dass man Angst haben musste, dass in dem irgendwie welche Bilder abliefen. Ein Raum der völligen Furchtlosigkeit, der Schamlosigkeit, also wo es es gab keinen Grund für Scham. Eine vollkommene heile Beziehung zu der Schöpfung drumherum, ein wunderschöner Park, eine vollkommene Beziehung zueinander. Und dann lesen wir Kapitel 3, Vers 8. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, da hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umhergingen. Nehmen wir mal nur diesen ersten Teil. Die Grammatik, die das da beschreibt, beschreibt das so, dass das eine wiederkehrende Handlung war. Gott ging jeden Abend. Natürlich eine menschliche Beschreibung Gottes. Aber Gott ging jeden Abend in diesen Garten zu seinen Menschen. Und vielleicht haben sie sich zusammen einen Sonnenuntergang angeschaut, ja? Und Gott hat gesagt, habe ich das nicht schön gemacht? Extra für dich, guck dir mal die Rottöne an. Und sie saßen da und freuten sich daran. Also auch die Beziehung Gott und Mensch war völlig heil. Beziehung zur Schöpfung, Beziehung zueinander, Beziehung zu Gott. Vollkommene Schönheit war das. Was Schöneres gab es nicht. Vollkommene Schönheit. Zustand der Heiligkeit, könnte man auch sagen. Vielleicht ist das, was wir manchmal sagen, heile Welt. Und machen uns ja manchmal so ein bisschen lächerlich darüber. Ja, du suchst wohl die heile Welt. Ja, wir suchen die alle. Die heile Welt. Und es gibt Momente, da ereignet sich so etwas. Und dann könnte man fast weinen vor Glück. Weil wir tief in uns wissen, so soll es sein. Dafür sind wir ursprünglich geschaffen. Und dann wissen wir auch, Eden ist nicht der Ort von äußerem Wohlstand, so wie ein Schlaraffenland, sondern Eden bedeutet heil sein in allen Bezügen. In der Beziehung zu meinem Schöpfer, in der Beziehung zur Schöpfung, in der Beziehung zu meinen Mitgeschöpfen. Und nur in der Nähe, nur bei der Quelle der Heiligkeit, wird es dieses Heilsein geben. Nur in der Nähe Gottes. Und wir leben jenseits von Eden. Ja, denn das sagt ja dieser Vers, zeigt es ja an im zweiten Teil. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Da war was passiert dazwischen. Die Bibel nennt das den Sündenfall. Da, wo der Mensch sich abgekehrt hat von Gott, da, wo er doch von diesem Baum gegessen hat, weil er selbst wissen wollte, was ist gut und böse und muss dann mit Schrecken feststellen, es gab ja vorher gar nicht das Böse. Ich bin jetzt in der Abkehr von Gott zum Bösen geworden, in dem Ungehorsam gegen Gott, weil ich selbst Gott sein wollte, bin ich Gott losgeworden. Und das, was sofort eintritt, was sofort da ist, die erste Emotion, die sofort da ist, ist Angst. Angst voreinander. Sie wurden gewahr, dass sie nackt sind. Sie hatten Angst voreinander und sie verstecken sich vor Gott. Aber die Sehnsucht bleibt. Der zweite Gedanke, erschrecken. Selbst wissen, was gut und böse ist, und dann trifft den Menschen die Erkenntnis, wir in der Trennung von Gott, wir gehören nun eben auch zu dem Unheiligen, zu dem unvollkommenen Bereich. Und seitdem haben Begegnungen mit dem vollkommenen Schönen, mit dem heiligen Gott, etwas mit Erschrecken zu tun. weil wir unsere eigene Unvollkommenheit, unsere eigene Unheiligkeit in seiner Gegenwart uns bewusst werden. Jetzt springen wir zu unserem Predigttext. Jetzt könnt ihr heute Mittag sagen, der Pastor hat wieder von 1. Buch Mose bis Offenbarung über alles gesprochen. Ja, vom 1. Buch der Bibel bis zum letzten. Aber wir lassen dazwischen ein bisschen was aus. Offenbarung, geschrieben von Johannes, dem Jünger Jesu, geschrieben, als er 90 Jahre alt ist, und er sagt es selbst in den einführenden Versen, er ist verbannt worden auf die Insel Patmos wegen seines Glaubens, und dort hat er eine Begegnung durch den Heiligen Geist mit Jesus Christus. Er darf so ein Stück hinter den Vorhang schauen. Und dieser Johannes ist ja schon 3 Jahre mit Jesus über diese Welt gelaufen. Mit dem menschgewordenen Gott. Der ist mit ihm durchs Land gezogen. Und Johannes hat Wunder erlebt mit diesem Jesus. Er hat sogar, Johannes war einer von den 3 Jüngern, der mit auf dem Berg der Verklärung war. Er durfte schon mal so ein Stückchen von der Herrlichkeit Gottes sehen. Und er hat auch den auferstandenen Jesus gesehen. Aber nun begegnet ihm Jesus in seiner ursprünglichen göttlichen Gestalt. Und das ist eine solche Herrlichkeit, eine solche vollkommene Schönheit, dass es Johannes nicht in Worte gefasst bekommt. Schauen wir es uns nochmal an. Wir gehen mal weiter, die Verse. Verse 12. Ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Und da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten zwischen ihnen stand einer, der wie ein Mensch aussah. Er hatte ein langes Gewand an und um die Brust trug er einen goldenen Gürtel. Dann geht es weiter. Seine Haare waren so hell wie reine Wolle, leuchtend weiß wie Schnee. Seine Augen glühten wie die Flammen eines Feuers. Die Füße glänzten wie flüssiges Gold im Schmelzofen. Und seine Stimme dröhnte wie ein tosender Wasserfall. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne, aus seinem Mund kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Sein Gesicht leuchtete hell wie die Sonne. Und als ich das sah, da fiel ich tot vor ihm zu Füßen. Johannes ringt um Worte, das Wort wie. Er sucht Vergleiche, Hände ringend. Immer wie. Und weiß genau, das, was ich jetzt schreibe, was ich jetzt sage, das reicht doch nicht. Und dann haut es ihn schließlich einfach um. Das ist so schrecklich schön. So erschreckend, dass du denkst, dein Herz zerspringt. Männer, erinnert euch. Das erste Mal, als ihr euer Mädchen bewusst gesehen habt. Was war da mit dem Puls und mit den Händen? Die wurden nass, ja? Und dann konnte man gar nicht weggucken. Man musste immer dieses Mädchen angucken. Oh, und wenn die dann zufällig genau auch guckte, uah. Ihre Augen, ja, hatte man den Eindruck, die durchdringen ein. Und wenn sie dann was sagte, das klang die Musik, egal was sie sagte, es war immer witzig, es war immer klug. Es drang durch bis in die Seele und man selbst, wenn man dann was sagen wollte, ja, man kriegte nichts Vernünftiges raus. Ihre Schönheit haut einen einfach um. Das ist ein ganz leiser Abglanz. Ein ganz leiser Abglanz dessen, was Johannes hier erlebt. Begegnung mit Gott, wenn man das liest, hat man den Eindruck, da prallt der Mensch mit unfassbarer Schönheit zusammen. Und der Verstand hat keinerlei Referenzen. Das ist wie, und er stammelt sich einen zurecht. Alle Worte greifen zu kurz. Alles an Jesus, wenn du es dir anguckst, ist Strahlen. Alles ist Herrlichkeit. Und allein das Sein, allein sein Wesen durchdringt den Johannes völlig. Jesus muss gar nichts spezifisch zu ihm sagen, ihn gar nicht ansprechen. Einfach nur, dass er da ist, durchdringt den Johannes so, dass er den Eindruck hat, ich zergehe, ich löse mich auf. Und dann fällt er wie tot um. Und diese Beschreibung ist zugleich anziehend für uns und faszinierend und auch zutiefst erschreckend. Hiob, im Buch Hiob, da wird das mal ganz lapidar zusammengefasst. Um Gott her ist schreckliche Herrlichkeit. Erschrecken. Und drittens und letztens Faszination. Wie war das denn, als wir unseren allerersten ernst gemeinten Liebesbrief erhalten haben? Ich hoffe, die meisten von uns haben daran eine Erinnerung. Die Quintessenz von diesem Brief, was das gefühlsmäßig in uns ausgelöst hat, war ja, sie oder er meint mich. Die meint wirklich mich. Diese einzigartige Frau oder dieser einzigartig schöne Mensch meint mich, liebt mich, und dann ist es mit einem Mal völlig egal gewesen, was die anderen sagen. Und es war auch völlig egal, was in dem Moment sich für irgendwelche Berge vor uns auftürmten. Ich bin von dieser Schönheit geliebt. Vers 17 und 18. Da heißt es, aber er legte seine rechte Hand auf mich. Die rechte Hand. Die segnende Hand. Die Hand der Verheißung. Und er tritt an diesen Johannes heran, der da wie tot vor ihm liegt, und er legt seine Hand auf ihn. Ich nehme an, auf seinen Kopf. Wahrscheinlich ist er in die Hocke gegangen und legt die Hand auf seinen Kopf und sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich könnte auch stehen, ich liebe dich. Interessant, ja, immer wenn Gottes Herrlichkeit ungeschützt in unsere Welt hineinkommt, auch bei Engelgestalten, dann müssen die immer als erstes sagen, fürchte dich nicht. Wenn wir so unsere Engelfigürchen für Weihnachten wieder aus dem Schrank holen, diese kleinen pausbäckigen, goldlockigen Engel mit diesen roten Bäckchen, die müssten niemals sagen, fürchte dich nicht. Aber wenn wir schauen in die Bibel hinein, das Erste, was Engel immer sagen müssen, fürchtet euch nicht, weil es ist so schrecklich schön, was wir da sehen, dass es uns Angst macht. Und hier tritt Jesus zu diesem Johannes hin und sagt, fürchte dich nicht. Segenszuspruch. Da, wo wir dem Heiligen begegnen, ist unsere erste Reaktion Schrecken, weil wir den Unterschied so unsäglich spüren. Und durch dieses große Fürchte dich nicht oder dieses Ich liebe dich, wird daraus ein, davon bin ich überzeugt, ein lebensveränderndes Staunen. Erst wenn wir begreifen, wer zu uns Fürchte dich nicht sagt, wer zu uns Ich liebe dich sagt, wer das eigentlich ist, dann wird aus dem Schrecken ein lebensveränderndes Staunen, Faszination. Weil wir auch begreifen, dieses Ich liebe dich ist ja nicht bloß ein Spruch, sondern Jesus sagt hier, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Das heißt, mit mir beginnt alles und mit mir wird alles enden. Und trotzdem habe ich mein Leben hergegeben. Ich war tot, habe mein Leben hergegeben für dich. Jetzt bin ich wieder lebendig und ich habe den Tod besiegt, nicht nur für mich, sondern auch für dich. Ich habe dir die Ewigkeit, die Gemeinschaft mit Gott, dem Heiligen, wieder eröffnet. Gerwin Weber hat das letzte Woche so gut auf den Punkt gebracht mit Philipper 2. Vielleicht kennen wir diese Stelle, wenn wir sie einblenden. Da sagt Paulus, seht auf Jesus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Und weiter. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Und vor Jesus werden einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel und auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Dass das Staunen kommt. Dieser vollkommene, schöne Gott, diese Heiligkeit, diese erschreckende Herrlichkeit liebt mich. Und dann will ich, obwohl ich mir meiner eigenen Unvollkommenheit und eigener Unheiligkeit in seiner Nähe immer bewusst werde, trotzdem will ich in seine Nähe, ich werde angezogen von ihm. Und ich sehne mich danach, von ihm durchdrungen zu werden, mich von ihm prägen zu lassen, mein Leben verändern zu lassen. Das meint die Bibel mit Heiligung. Heilig werden wir nicht aus uns selbst. Heilig werden wir da, wo wir uns öffnen für die Gegenwart Gottes und uns in seine Gegenwart stellen. Dass er mit seiner Heiligkeit unseren Alltag durchdringen darf. Und zum Schluss Vers 20. Die 7 Sterne in meiner Hand und die 7 goldenen Leuchter, die du gesehen hast, haben folgende Bedeutung. Die 7 Sterne sind die Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind die Gemeinden selbst. Eine Verbindung mit Gemeinde, mit Kirche wird hier gezogen. Vielleicht auch deshalb, dass diese Menschen sich gefragt haben, wie können wir das denn abbilden? Auch in unserem Gebäude. Die Sterne, hier wird beschrieben, Engel der Gemeinde. Dazu gibt es bei den Auslegern 2 Richtungen. Entweder heißt es, dass wirklich Gott jeder Kirche, jeder konkreten Gemeinde einen Engel zugeordnet hat. Dass es also für jede irdische Gemeinde einen himmlischen Vertreter gibt, der vor Gott steht für uns. Und der ein Diener ist Gottes, aber auch ein Diener dieser Gemeinde. Das kann die eine Auslegung sein. Das zweite ist, dass Engel und Diener ein Synonym sind für die jeweiligen Leiter der Gemeinde. Und das heißt eben, dass die Leiter in Gottes, in Jesu Hand sind. Und dann die Leuchter als Bild für die Gemeinden. Das fand ich nochmal so spannend, Vers 12. Das erste, was Johannes sieht, als er dort einen Blick in den Himmel tun darf, sind die goldenen Leuchter. Und Jesus sagt ihm hinterher, das sind die Gemeinden. Das nicht irre? So nah ist Kirche, ist Gemeinde am Herzen Gottes. Mitten im Thronsaal. Und dann so wie so Leuchter, das könnte jetzt bedeuten, dass die Gemeinden wie so Spots, den Jesus beleuchten sollen. Ja, das könnte es sein. Es kann genauso gut sein, dass Jesus der ist, der das Licht für diese Leuchter ist. Was auch immer. Auf jeden Fall stehen sie mitten im Allerheiligsten. Er steht mitten unter den Leuchtern. Es soll zumindest auf alle Fälle heißen, Gemeinde soll Begegnungsort sein mit dem Heiligen. Gemeinde soll Begegnungsort mit dem heiligen Gott sein. Orte der Ehrfurcht. Orte der Kapitulation oder des unbedingten Vertrauens in diesen Gott. Wir haben das letztes Mal, vor 2 Wochen gesagt, da sagt Gott zu Mose, zieh deinen Schuh aus. Und das bedeutete Lebensübergabe. Ich gebe meine Besitzrechte ab. Das war ein rechtlicher Akt. Zieh deinen Schuh aus, wenn du in meine Gegenwart trittst. Wir begegnen uns niemals auf Augenhöhe, sagt Gott. Ich bin Gott. Und du bist Mensch. Kirche sollte der Ort sein, wo Herzensanbetung stattfindet. Orte des faszinierenden Staunens über die Schönheit, Vollkommenheit und Herrlichkeit Jesu. Ein Staunen über die Liebe dieses Gottes zu uns. Ein Staunen, das mein Leben verändert und prägt. Dafür starb Christus, dass solche Orte entstehen können. Das ist der Herzschlag Gottes. Und ich glaube, dass das auch, ob bewusst oder unbewusst, die Sehnsucht dieser Welt ist. Wie können solche Orte entstehen? Ich glaube nicht daran, dass wir, also ich könnte es auch gar nicht, ja, solche Wahnsinnsgrundrisse zu zeichnen. Aber ich glaube auch nicht, dass das unser Auftrag ist. Ich glaube, solche Orte entstehen mit ganz kleinen Schritten. Fängt ganz klein an und es fängt immer bei uns persönlich an. Gerwin Weber hat letztes Mal davon gesprochen, dass wir Gott Raum geben in der Stille, im Hören auf ihn, im Lesen von seinem Wort, im Vertrauen auf sein Wort und dann im Tun von seinem Wort. Letzten Mittwoch war Baugebetsabend. 9 Menschen haben sich auf dem Berghof getroffen und Edith Oerter hatte einen Psalm vorbereitet und hat ihn uns vorgelesen, ein paar Gedanken dazu. Und dann war einfach Stille. Und irgendwann fing der Erste an zu beten. Dann stimmte ein anderer in das Gebet ein. Einige Gebete wurden gesprochen, dann war wieder Stille. Plötzlich fing jemand an zu singen. Und die anderen stimmten in das Lied ein, noch nicht mal mit Gitarrenbegleitung. Wenn das jemand aufgenommen hätte, Leute, das wäre so grottenlangweilig gewesen. Und es war noch nicht mal schön gesungen. Und trotzdem wollte keiner nach Hause gehen. Und wisst ihr, der Bau, der war auf einmal, der ging immer weiter in den Hintergrund. Wisst ihr, welche Lieder immer mehr in den Vordergrund kamen? Majestät, herrliche Majestät, heiliger Gott. Je länger, je mehr standen wir vor dem großen, herrlichen Gott. Und wir wollten nicht nach Hause gehen, weil wir den Eindruck hatten, wir stehen gemeinsam vor Gott. Er beschenkt uns mit seiner Gegenwart, mit seiner Herrlichkeit. Wir alle tragen die Sehnsucht nach Gottes Herrlichkeit, nach vollkommener Schönheit in uns. Und wir brauchen wieder ein Erschrecken über Gottes Heiligkeit, über seinen Wesenskern, den wir mit unserem Verstand nicht fassen können, der uns ängstigt und der uns zugleich anzieht. Und Jesus Christus hat alles aufgegeben, damit wir wieder Zutritt haben in das Allerheiligste. So habe ich das empfunden am Mittwoch. Wir standen miteinander im Allerheiligsten. Und hier in der Begegnung mit dem heiligen Gott, da entsteht die Faszination darüber, dass dieser Gott mich liebt. Und ich lade uns ein, dass wir nochmal miteinander dieses Gebet von vor 2 Wochen sprechen. Wir blenden das hier mal ein. Und vielleicht verdunkeln wir hier vorne. Wie geschieht Veränderung? Staunen, Faszination. Wir haben diese wunderschönen Bilder als Flyer. Und ich lade euch ein, nehmt sie euch mit. Steckt sie euch an den Spiegel oder da, wo ihr sie immer seht. Und wir werden am Ende des Gottesdienstes das Bild nochmal einblenden. Wer möchte, kann sich das Gebet abfotografieren. Und vielleicht beginnt die Veränderung, die Faszination, das Staunen über Gott damit, dass wir, solange wie diese Reihe geht, dieses Gebet sprechen jeden Tag. Und den Heiligen Geist bitten, dass er uns verändert. Und ich lade ein, wer jetzt möchte, dieses Gebet mitzusprechen. Die Vorderen müssen, glaube ich, sitzen bleiben, sonst sehen die Hinteren nichts. Himmlischer Vater, ich bitte dich, mich durch deinen Heiligen Geist zu deiner Heiligkeit zu führen. Ich sehne mich danach, dein Wesen besser zu erkennen und zu verstehen. Ich habe Hunger und Durst nach dir. Bitte öffne meine inneren Augen für deine Schönheit und hilf mir dabei, heil und Jesus ähnlich zu werden, damit durch mein Leben auch andere Menschen tiefer mit deiner Heiligkeit in Berührung kommen und selbst heil und heilig werden. Amen.